Lieber Herr, danke, dass wir deine Güte und dass wir dein Gutsein, deine Gnade wirklich feiern dürfen. Und wir möchten dich ehren, wir möchten uns das bewusst machen, dass du der treue Gott bist, auf den wir uns verlassen können. Herr, lass es heute Morgen ganz fest in unseren Herzen ankommen. Mach du es, zementier du es, Heiliger Geist, in unseren Herzen, dass wir uns verlassen können, vertrauen können, weil du, Gott im Himmel, ein ewiger Fels bist, ein verlässlicher Gott, weil du wahrhaftig bist, weil du treu bist. Danke jetzt auch für deine Gegenwart. Danke, dass du unter uns bist und bleibst. Amen. Ich habe uns heute Morgen zwei Worte mitgebracht aus dem Psalmen, ganz dicht beieinander von König David aus Psalm 30 und 31, die das nochmal aufgreifen, was wir heute Morgen alles schon gesungen haben. Und ich tue mal die beiden Worte bzw. die Eingang zu den Versen uns kurz vorstellen. Es sind zwei entgegengesetzte Aussagen. Im Psalm 30, Vers 7 beginnt David mit den Worten, als es mir gut ging. Und wenige Verse später, im Psalm 31, da setzt er ein mit den Worten, in meiner Verzweiflung. Und es sind zwei sehr unterschiedliche Eingänge in die Sätze und die Aussagen. Greift das auch auf, was heute Morgen schon durch die Lieder und irgendwie auch insgesamt deutlich geworden ist. Es gibt halt solche Zeiten und solche Zeiten. Es gibt gute Zeiten und schlechte Zeiten. Ich habe nachgeguckt, es gibt tatsächlich ja auch eine Fernsehserie, die seit 30 Jahren läuft, gute Zeiten, schlechte Zeiten bei RTL. Ich habe noch keine der Folgen gesehen. Es sollen 8000 Folgen inzwischen sein. Eine Serie, die läuft ohne Unterbrechung. Aber wenn ich mir vorstelle, dass man alle angeschaut hätte, weil man sie so gut findet, dann hätte man ungefähr 200 Tage rund um die Uhr nur gute Zeiten und schlechte Zeiten gesehen. Aber dass die Serie 30 Jahre lang so gut läuft, hängt ja wahrscheinlich damit zusammen, dass sich wir uns alle interessieren, weil das die Realität unseres Lebens einfach ist. Gute Zeiten, wo man sich ja richtig gut fühlt, super drauf ist, und dann auch Zeiten, die schlecht sind, tiefer Verzweiflung. David hat es damals auch so erlebt. Wenn wir die Worte nochmal ausführlich lesen, die Sätze, mit denen wir heute Morgen einsteigen wollen, dann Psalm 30, Vers 7, nach der neuen Genfer Übersetzung heißt, als es mir gut ging, war ich sorglos und dachte, niemals werde ich zu Fall kommen. Bei Luther heißt es, ich aber sprach, als es mir gut ging, ich werde nimmer mehr wanken, ich stehe sicher, ich stehe fest. Und schon in dem Psalm sagt David, das hängt damit zusammen, dass du mir, Gott, einfach so einen sicheren Stand gegeben hast, mir so viel geschenkt hast, aber dann gab es eine Situation, wo du dein Angesicht verbargst und dann bin ich zutiefst erschrocken. Aber als es mir gut ging, war ich sorglos und dachte, niemals werde ich zu Fall kommen. Und dann eben in dem Psalm später, wenige Verse später, da hat er eine ganz andere Situation, Psalm 31, Vers 23. In meiner Verzweiflung hatte ich gesagt, ich bin allein gelassen, verbannt aus deinen Augen. Da ist er ganz, ganz tief unten, da ist Leere da, da ist keine Perspektive mehr da. Und da sind wir heute Morgen beim Thema, wie schaffen wir das, bei dem Auf und Ab unseres Lebens die Orientierung nicht zu verlieren oder positiv gehalten. Wie bleiben wir auf Kurs? Was ist dabei die Herausforderung, der wir uns stellen dürfen und stellen müssen, wenn wir auf Kurs bleiben wollen durch die guten und schlechten Zeiten unseres Lebens? Am 26. Juni 2007 flog der Major Gregory Young während eines Übungsfluges an der Küste Oregons seinen Starfighter F-15 stracks und mit vollem Schub in den Pazifischen Ozean. 32 Millionen Dollar wurden vernichtet und viel, viel schlimmer noch, der Pilot verlor dabei sein Leben. Was war passiert? Es gab keinen Notruf. Es gab keinen Versuch, sich mit dem Schleudersitz zu retten Und auch mit dem Flugzeug war alles in Ordnung. Yang war 34 Jahre alt, hatte über 2300 Flugstunden absolviert, mehr als 750 davon in einer F-15. Er war ein sehr erfahrener Pilot. Als das wenige, das vom Flugzeug übrig geblieben war, untersucht wurde, waren natürlich alle sehr gespannt, ob es eine Antwort geben wird, warum Yang mit ca. 1000 Kilometer pro Stunde geradewegs in das Meer gerast war. Und das Ergebnis der Untersuchung war einerseits sehr beunruhigend und andererseits wohlbekannt und vertraut. Yang war das Opfer der sogenannten unerkannten räumlichen Desorientierung geworden. So heißt es auf Deutsch. Es gibt natürlich auch den englischen Fachausdruck dazu. Wirklich ein Fachbegriff. Unerkannte räumliche Desorientierung. Sie war die Ursache dafür, dass er seine Fluglage, dass er seine Höhe und dass er seine Geschwindigkeit nicht mehr richtig erfassen konnte. Die Folge davon war, dass er überhaupt keine Ahnung hatte, wo er sich befand oder wohin er mit Überschallgeschwindigkeit steuerte. Mit anderen Worten, als er auf dem Wasser aufschlug, hat er nicht einmal mehr mitbekommen, dass er ins Meer gerast war. Aus einer Statistik der US-Flugbehörde geht hervor, dass ca. 15% der Flugunglücke auf diese räumliche Desorientierung zurückzuführen sind. Und über 90% davon verliefen tödlich. Und sehr oft waren es Flüge in Wolken oder bei Nacht, die zu dieser fatalen Desorientierung und Verwirrung führten. Und dann gab es eine umfassende Studie im Jahr 2004 schon vorher, dass die durchschnittliche Lebenserwartung eines Piloten, der in Wolken auf Sicht fliegt und sich nicht nach seinen Instrumenten richtet, bei 178 Sekunden liegt. Das sind knapp 3 Minuten. Warum ist diese unerkannte räumliche Desorientierung solch ein Problem bei der Fliegerei? Das hat zu tun mit unserem Gleichgewichtssystem. Und mit unserem Gleichgewichtssinn, wir wissen, der sitzt ja da irgendwo halt im Ohr, da hinten drin, da gibt es so verschiedene Gänge und Lymphe und so weiter und so fort, irgendwann mal im Biologieunterricht gelernt. Dieses Gleichgewichtssinn ist gut ausgerüstet für die Erde. Wenn wir hier uns in der Schwerkraft bewegen, dann wissen wir, wenn ich jetzt hier irgendwo einfach nur einen Schritt weitergehe, dann geht's bergab und das kriegt der Kopf, das kriegt der Sinn sehr, sehr gut mit. Aber dieser Gleichgewichtssinn lässt sich auch relativ schnell überlisten und täuschen. Wir alle kennen die Situation am Bahnhof, wenn zwei Züge da parallel stehen und wir warten, bis es losgeht. Dann denken wir irgendwann, jetzt geht's los und dann gucken wir raus und registrieren dann nachher, das waren ja gar nicht wir, die losgefahren sind, sondern der Zug neben uns, der sich bewegt hat. Aber wir waren fest überzeugt, dass wir schon unterwegs sind, dass wir bereits fahren. Das hat also, da werden wir getäuscht, da täuscht sich unser Gleichgewichtssinn. Und ähnlich, da kommen einfach unterschiedliche, widersprüchliche Informationen in unserem Gehirn an. Einerseits vom Gleichgewichtssinn, von den Augen und von all der Wahrnehmung, die da miteinander zusammenspielen, dass man die richtige Orientierung behält. Und manchmal beim Spielen oder als Kinder oder wenn man Eltern ist und Opa, versucht man solche Dinge manchmal auch wieder, wenn man aufs Karussell draufsteht und sich halt kräftig bewegt im Karussell und nachher wieder runterkommt, dann kann man machen, was man will. Die Wegsteuerung funktioniert nicht mehr so richtig, weil da auch etwas durcheinander gekommen ist in unserem Gleichgewichtssinn. Der Widerspruch der Sinnesorgane erzeugt Verwirrung und Desorientierung. Und das ist natürlich beim Fliegen genauso. Und besonders besteht diese Gefahr beim Flug durch Wolken oder durch Nacht oder bei Nacht. Und deshalb war es für die Fliegerei ein Riesenfortschritt, als 1927 schon angefangen, eine Gruppe von Wissenschaftlern um den Piloten und Leutnant James Doolittle ein Instrument erfunden hat, namens künstlicher Horizont. Und das ist ein Instrument, eine grafische Darstellung, die man ins Flugzeug einbauen kann, wo ablesbar ist auf diesem Instrument, auf diesem künstlichen Horizont, in welcher Lage sich das Flugzeug befindet. Und 1929 schon machte Doolittle wohl den ersten Flug und Start und Landung, wobei er sich nur auf dieses Instrument verließ. Das war also ein Riesenfortschritt. Doch vertrauenswürdige Instrumente zu bauen, das war die eine Seite. Aber die Piloten dazu zu bringen, dass sie sich auch auf diese Instrumente verlassen, war gar nicht so einfach. Weil dann hat man diese Instrumente gehabt und hat sie dann eingebaut und dann wurden die Piloten angewiesen, dass sie ihre Flüge machen. Und die haben gesagt, super, super Sache. Bei klarem Wetter und bei klarer Sicht funktionieren die Instrumente hervorragend. Alles deckt sich dann mit der Wahrnehmung und die Instrumente. Aber wenn wir in den Wolken fliegen, dann spinnen die Instrumente, dann gehen die durcheinander, dann zeigen die irgendwas an und da kann man sich nicht drauf verlassen. Und natürlich war es so, dass die Instrumente in den Wolken die richtige Lage angezeigt haben, aber dass die Piloten halt in den Wolken aufgrund dieser unerkannten, für sie unerkannten räumlichen Desorientierung nicht mehr genau wussten, wie sie unterwegs waren. Also Piloten müssen lernen, dass sie sich beim Instrumentenflug auf ihre Navigationsgeräte voll und ganz verlassen. Mehr als auf ihre Sinneseindrücke, auf das, was sie im Kopf haben. Jetzt denkt ihr wahrscheinlich, okay, wir sind jetzt im falschen Film. Wir wollen doch keine Pilotenausbildung machen. Wir sind froh, dass wir hier auf sicherem Boden sitzen. Ja, klar. Aber doch, irgendwie sind wir ja auch unterwegs. Psalm 90 meint sogar mal, unser Leben fährt so schnell dahin, als flögen wir davon. Wenn wir über unser Lebensflugstunden mal nachdenken, wie unser Leben einfach Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr sich verfliegt sozusagen, dann sind wir schon unterwegs und dann hat jeder von uns seine Lebensflugstunden auch schon gemacht. Können wir ausrechnen, das wäre keine lange Rechnung, muss man einfach Jahr mal 365 mal 24. Wenn man 60 Jahre ungefähr alt ist, dann hat man schon 788.000 Flugstunden, Lebensflugstunden hinter sich. Meine Mutter wird dieses Jahr 90. Sie hat 788.000 Flugstunden dann hinter sich gebracht in ihrem Leben. Wer unter uns 30 Jahre ist, hat auch schon 262.000 Flugstunden des Lebens hinter sich, die verflogen sind. Und wer 15 Jahre alt ist, hat auch schon 130.000 Flugstunden hinter sich. Also jeder hat schon eine ganze Menge Erfahrung, was die Lebensflugstunden anbelangt, hat dabei natürlich auch schon Turbulenzen und Auf und Ab erlebt. Und je länger, je mehr denkt man ja, okay, ich bin mit allen Wassern beziehungsweise allen Lüften und allen Turbulenzen gewachsen und gewaschen und gewachsen und das weiß ich, wo es lang geht. Doch die Frage ist, wenn in unserem Leben Wolken da sind, wenn Nacht, wenn Dunkelheit da ist, worauf können wir uns dann verlassen? Können wir es uns leisten, in unserem Leben, in unserem Unterwegssein, auch auf Wolken und in Dunkelheit auf Sicht zu fliegen, auf die Sicht, die wir selber im Kopf haben? Und ich denke, auch wenn David noch keinerlei Ahnung hatte von dem, wie wir heute unterwegs sind mit unseren Überschallflugzeugen und so weiter. In dieser Hinsicht, was im Kopf vorgeht, was unser Leben anbelangt, da hat er Erfahrung. Und da lohnt es sich auch, ihn zu fragen, weil er kennt sich aus, auch mit Wolken und mit Dunkelheit. Mit den Dingen, wo oft so blitzartig und rasend schnell, mindestens so schnell wie ein Überschallflugzeug fliegt, irgendwelche Dinge, Eindrücke, Gedanken, Bilder, Vorstellungen, man sagt in der Psychologie, die Kognitionen, irgendwas ganz schnell in unseren Kopf kommt und sich da ausbreitet, etwas bewirkt, eine Stimmungslage erzeugt, etwas, worüber wir vielleicht dann nachher auch noch nachdenken, wo wir in innere Gespräche mit uns selber kommen, wo wir uns die Dinge irgendwo hin und her überlegen und zurechtlegen, wo plötzlich ja, Gefühle und Stimmungen da sind. die uns tatsächlich auch bestimmen, die zu einem Faktor werden, wie wir dann drauf sind, wie wir uns verhalten, wie wir reden, was wir tun und wie wir uns entscheiden. Und oft sind wir uns gar nicht dessen bewusst, was da so blitzartig und so schnell in unserem Kopf entstehen kann. Manchmal denken wir ja, erster Eindruck, und dann sind wir fertig mit einer Situation oder einer Person. Die habe ich gesehen, das habe ich wahrgenommen, ist klar, was hier Sache ist. Wir sind oft so schnell mit in unserem Kopf, mit dem, wie wir uns entscheiden oder auch festlegen. Und es braucht da schon irgendwo tiefe Arbeit, wenn wir diese Sache durchdringen wollen und wenn wir uns bewusst machen wollen, was da in unserem Kopf vorgeht. Und die Psalmen, die sind sozusagen eine Frucht einer tiefen Gedankenarbeit, die David oder auch die Beter, die Psalmisten sich damals gemacht haben. Und wir können uns an ihnen orientieren, wir können uns an ihnen irgendwo wie ein Leuchtturm, wie ein Leuchtpunkt auch ja, Orientierung geben lassen. In der Frage, wem und was vertrauen wir mehr? Welchem Instrument kann man wirklich vorbehaltlos trauen? Worauf können wir uns verlassen? David hat ja gesagt, als es mir gut ging, da hat alles da innen drin gesagt, super fest, alles klar, niemals wanken, das geht. Aber dann kam der Moment und der war nicht weit weg, als ich in tiefer Verzweiflung war, da lag alles am Boden. David sagt, gefährlich, sich auf sich selber zu verlassen. Worauf können wir uns verlassen? Wir wollen einfach nochmal einige Worte aus Psalm 31, den Eingang miteinander lesen und das hören, was David damals für sich festgelegt hat und für alle Zeiten irgendwo auf uns mitgibt. Psalm 31, Vers 1, folgende. Da betet David, Herr, ich traue auf dich, traue ich. Lass mich nimmermehr zu Schanden werden. Errette mich in deiner Gerechtigkeit. Neige deine Ohren zu mir. Hilf mir eilends, denn du bist mein Fels und meine Burg. Und um deines Namens willen wollest du mich leiten und führen. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Meine Zeit steht in deinen Händen. Psalm 31 ist länger. Gerne dürft ihr Psalm 30 und 31 heute noch nachlesen. Aber aus diesem Abschnitt möchte ich noch drei Gedanken uns mit auf den Weg geben. Zum einen, dass David hier sagt, ich kenne deinen Namen und den rufe ich auch an. Das haben wir vorhin auch in unseren Liedern gesungen. Ich kenne deinen Namen. David und Luther übersetzt hier, Herr, in deine Hände befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst. Herr, du treuer Gott. Ich habe in Klammern schon dahinter geschrieben, da wird ein Gottesname eingeführt in diesem Psalmen. El, Emet. Eigentlich müsste man sagen, Herr, Gott der Treue. Also das ist vielleicht ein bisschen kräftiger, weil hier der Name ja auch das Wesen Gottes und das, wie er ist, offenbart und deutlich macht. Gott ist der El, Emet. Der Gott, der wahrhaftig ist, der treu ist. Emet ist ein ganz, ganz wertvolles biblisches Wort, hebräisches Wort, ist gut gefüllt und mit einerseits eben mit der Treue, andererseits auch mit Wahrheit und Wahrhaftigkeit, weil das eben im biblischen Denken zusammenhängt. Das Wahre ist verlässlich, das Wahrhaftige, da kann man dazu stehen. Und Gott ist der El Emet, der Wahre, der Wahrhaftige, die Wahrheit in Person. Und das ist sozusagen unser lebendiger, unser allumfassender, unser Horizont, der eingebaut ist in diese Weltzeit und das persönliche Leben, dass Gott El Emet ist. Und dass diese Wahrheit, diese Wirklichkeit eine Person ist. Auch das wäre es wert, darüber nachzudenken, das auch festzuhalten. Der biblische Wahrheitsbegriff ist zutiefst und zuletzt nicht eine abstrakte Idee, sondern eine Person, Gott selbst. Und Jesus hat es dann nachher im Neuen Testament auch aufgegriffen, indem er sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und es ist etwas anderes, wenn man sich um Wahrheit oder um Wirklichkeiten streitet in letzter Hinsicht oder auch fragt, worauf kann ich mich verlassen, ob ich mich auf eine Idee, ob ich mich auf eine Satzung und Setzung, auf ein Gesetz oder auf irgendetwas, was im Diskurs erarbeitet wurde, verlassen soll oder ob ich mich auf eine leibhaftige Person verlassen kann, die in Wahrheit Person ist und als Person die Wahrheit ist. David sagt, du hast dich mir offenbart als El Emet, als der wahrhaftige Gott, als der Wahre, die Wahrheit in Person, als der Treue. Das ist meine Grundlage, das ist mein Horizont, an dem ich ausrichten kann, wie ich unterwegs bin. Und deshalb sagt als zweites, kann ich auch mich selber und was mich ausmacht, meine Zeit in deine Hände legen, kann mich in deine Hände legen. Meine Zeit steht in deinen Händen. Und auch da dieses bekannte Wort, wir singen es nachher auch im Lied, was ja auch so schön vertont wurde, greifen es nochmal auf. Eigentlich heißt es nicht meine Zeit als abstrakte Idee von Zeit, sondern man musste hier übersetzen meine Zeitpunkte. All das, was das je einzelne Leben ausgemacht hat, alle meine Zeiten, alles steht in deinen Händen. Also es ist nichts Abstraktes, sondern das ist der Durchgang im Leben, den der Herr, der Wahrhaftige, kennt in der Vergangenheit, in der Gegenwart und auch in der Zukunft. Und deshalb sagt Paulus, weil du hier der treue und wahrhaftige Gott bist und der meine Zeitpunkte kennt, alle meine Zeiten kennt, alle meine Lebenszeitpunkte kennt, deshalb kann ich auch meinen Geist in deine Hände befehlen. Ist auch so ein bekanntes Wort, weil es eben ein Wort ist, das Jesus aufgegriffen hat als letztes Wort am Kreuz. Und deshalb hören wir das mit einer gewissen Scheu und denken, ja, das hat Jesus gesprochen. Und es ist auch wert, dass wir das aus den Worten Jesu hören, als ein Tiefpunkt, einen ganz tiefen Punkt seines Lebens erlebt hat am Kreuz. Aber da zitiert er auch dieses Wort, da greift er es auf, weil er den Vater im Himmel, den El Emet, kennt. Weil er weiß, dass auch dieser Zeitpunkt dort am Kreuz, diese äußerste Schande, Leid, all das, wie er dort hängt, dass das auch in Gottes Händen liegt, das, was menschlich gesehen wie ein Ende aussieht. Deshalb kann er auch sagen, deshalb befehle ich meinen Geist, Ruach steht im Hebräischen, alles, was ich bin, belege ich in deine Hände. Jesus hat das vorgelebt, aber auch wir dürfen dieses Wort sagen, dürfen das nachsprechen. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Es stinkt natürlich, was heißt meinen Geist? Ruach ist der Wind, die Bewegung ist der Geist. Und eigentlich könnte man dann sagen, alles, was mich gerade bewegt, alles, was in mir, wie wir es vorhin gesungen haben, auf und nieder geht, alles, was mich umtreibt, alle meine Bewegungen, meine Gefühlsbewegungen, meine Denkbewegungen, meine Stelle, erkannten und bewussten, meine unerkannten, alles, was ich jetzt gerade bin, lege ich in deine Hände. Oder nicht nur lege ich in deine Hände, Luther übersetzt das schöne Wort, befehle ich in deine Hände. In deine Hände befehle ich meinen Geist. Wie macht man das? Es ist auf alle Fälle ein aktiver, ein bewusster Vorgang. Es ist eine Anordnung, die man trifft. Es ist eine Ordnung, auf die man sich dann einlässt. Es ist ein Befehl, ein wirklich zu sich sprechen. Weg jetzt mit den Dingen in seine Hände. Und das ist dieser bewusste Vorgang, den David hier uns vormacht in seinen Psalmen, dass ihm das gelingt, dass er diesen Wechsel vollziehen kann, dass er im Auf und Ab seines Lebens eben aktiv wird, geistig aktiv wird und es ganz bewusst ausspricht. Ein Notruf, befreie mich doch, schnell, hilf mir eilends, ein Lossagen, wenn man dann die Psalmen weiterliest, von allem, was ihn an falschen Vorstellungen, vielleicht auch an Göttern, an Bindungen halten will, im Gespräch bleiben mit Gott und ganz bewusst sich ihm übergeben und aushändigen. das, was hier steht, in deine Hände befehle ich meinen Geist, hat jemand kommentiert, das Leben geht in den Macht- und Eigentumsbereich eines anderen über. Das ist eigentlich die tiefste Aussage, die hier getan wird. Wenn man ganz machtlos ist, wie am Kreuz, Jesus, dann ist das die letzte Möglichkeit. Aber es ist auch etwas, was wir immer wieder tun dürfen. Bewusst uns hinhalten, übergeben, in unser Leben ihm übergeben, in seine Hände legen und sagen, ich gehöre dir mit allem, was ich bin, mit allem, was in mir abgeht, an Bewegungen, ob gut oder ob durcheinander, ob in Höhen oder in Tiefen. Es ist wichtig, dass wir auf diese Weise immer wieder Station machen, uns orientieren, Haltepunkte setzen, Besinnungspunkte, wo wir uns ja ganz bewusst in Gottes Hände legen. Ich will schließen mit einer kurzen Erinnerung. Ich durfte mal vor 20 Jahren beinahe unterwegs sein in Sambia, um sowohl für unsere Arbeit dort bei Box und bei Life Trust wie auch bei der Liebenzeller Mission Filmaufnahmen zu machen. Unter anderem waren wir da auch unterwegs mit Michael Pflaum, der damals der Leiter war auf dem Missionsfeld in Sambia. Und er hatte eine Cessna, mit der wir unterwegs waren, um die großen Entfernungen hinter uns zu bringen. Und das war natürlich schon ein bisschen ein Abenteuer. So ein Gerät, also ein Flugzeug, ist nicht viel dran, so eine kleine Cessna. Ich weiß nicht, wer die schon mal geflogen ist. Da hat man ganz wenig Blech links und rechts und Scheiben sind auch nicht wirklich. Das schützt nicht viel, so ein Ding. Und deshalb gab es immer ein Ritual, bevor wir morgens losgeflogen sind. Wenn man das aus dem Hangar rausgeschoben hat, dann hat er sich reingesetzt und bevor er den Propeller gestartet hat, hat er zunächst immer Fenster aufgemacht und laut rausgeschrien, Clear Prop, also Propeller klar machen da vorne, also weg vom Propeller. Wir haben manchmal gesagt, ist doch kein Mensch da, also für wen schreit er das raus? Aber es war ihm wichtig, das muss sein, also am Anfang wird auf alle Fälle, bevor man den Propeller startet, bevor es losgeht, wird Clear Prop rausgeschrien. Und das Zweite war, dass er dann zu einem von uns Insassen gesagt hat, und jetzt spricht noch ein Gebet. Ich war damals auch ein bisschen jünger und wir hatten noch kleine Kinder zu Hause und Familie. Und die Gebete waren natürlich ähnlich. Meine Zeit steht in deinen Händen und in deine Hände befehle ich alles. Weil wenn das Ding da oben, der Motor ausfällt von so einer, was weiß ich, 30, 40 Jahre alten Cessna oder vielleicht noch ein bisschen älter, bleibt nicht viel übrig. Also insofern, das war schon spannend, aber es war auch wunderschön, wenn man oben war und dann über die Sambia weggeflogen, war herrlich. Also das Leben ist schön und das Leben ist spannend. Und das Leben ist gut, wenn wir Clear Prop machen und wenn da wirklich klare Sicht da ist und wenn wir uns mit allem, was wir sind, vorbehaltlos Gott anvertrauen. Weil er ist El Emet, er ist die Wahrheit in Person. Und dann dürfen wir erleben, was wir uns auch oft zusprechen, dass der Friede Gottes, dieser Shalom, diese Wirklichkeit, die von ihm ausgeht, wirklich höher ist als alle Vernunft. Und dass da etwas zum Ruhe kommt und zur Ruhe kommen darf in uns, dass der Friede Gottes unser Herz bestimmen darf. Ich möchte uns dazu einladen, dass wir uns dazu einfach öffnen und dass wir uns neu nach dem ausstrecken, weil wir brauchen in guten Zeiten, wenn es uns gut geht, diese Grundlegung in unseren Herzen, dass wir das vorbereiten, dass wir das trainieren, dass wir uns bewusst machen und immer wieder sagen, der Instrumentenflug ist wichtiger als mein Sichtflug. Das muss trainiert werden in guten Zeiten, dass wenn dann die Wolken und die Dunkelheit kommt, dass wir auch drin haben, dass wir uns auf das Instrument verlassen, auf unseren Herrn verlassen, auf sein Wort, auf das, was seine Wirklichkeit ist. Ich möchte mit uns beten. Lieber Herr, danke, dass du ein so großer und so guter Gott bist, dass du wahrhaftig bist in jeder Hinsicht, dass deine Wirklichkeit und Realität mehr ist als das, was wir wahrnehmen mit unseren Sinnen, mit unseren Gedanken, mit unserem Erfassen. Danke, dass du uns Verstand und Vernunft gegeben hast. Danke, dass wir empfindende Menschen sein dürfen, die Emotionen haben, jeder Hinsicht, schöne und weniger gute, Leid und Schmerz, Freude und Glück, alles kennen. Das ist so schön, dass du uns Leben geschenkt hast in der Vielfalt, wie wir es erleben, gestalten und leben dürfen. Ja, und in all dem, wie wir unterwegs sind, möchten wir uns bewusst machen, um ans Ziel anzukommen, brauchen wir mehr als unsere eigene Vernunft. Brauchen wir mehr als das, was wir uns zurechtlegen. Und um gute Entscheidungen zu treffen im Alltag unseres Lebens, brauchen wir auch mehr. Wir brauchen dich. Wir brauchen deine Führung, deine Leitung. Wir brauchen ja, deinen guten Heiligen Geist. Wir brauchen dein Wort. Und schenk, dass wir das in guten Zeiten lernen, auf dich zu hören, auf dich uns zu verlassen, dass wir gewappnet sind für Herausforderungen, die sich stellen mögen in unserem Leben. Aber danke, dass wir wie David sprechen dürfen. Auf dich ist Verlass und du lässt nicht zu, dass wir zu Schanden werden. Du hilfst und errettest uns in deiner Liebe und Güte und in deiner Gerechtigkeit. Dir sei alle Ehre dafür. Und so dürfen wir das auch sprechen, dass wir unsere Zeit, unser ganzes Leben in deine Hände legen dürfen. Amen.